In diesen Tagen der Passionswoche fällt unser Blick auf den gekreuzigten Jesus. Und es ist der herrlichste Anblick. In der Offenbarung des Johannes heißt es, dass in der Ewigkeit Jesus noch die Wundmale hat. Und als der Gekreuzigte vor uns steht, der Sieger, der Herrscher über die Welt. Und unser Wochenspruch heißt heute, des Menschen Sohn, das ist Jesus Christus, der Weltenrichter, muss erhöht werden. Das heißt, er muss groß herausgestellt werden, dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Wir singen das Lied, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Das hat Fritz von Bodelschwing, der Sohn des Gründers der Anstalten in Bethel, 1938 gedichtet, konnte es aber damals noch nicht singen lassen. Erst als die britischen Panzer 1945 in der Karwoche Bielefeld befreit hatten, wurde es angestimmt in der Zionskapelle. Herrliches Lied vom Sieg von Jesus auf Golgatha. Nun gehören unsere Herzen alle vier Verse. wollen uns erheben und Verse im Wechsel aus dem Psalm 69 beten, der davon spricht, von den Todesnächten dieser Welt, von der Angst, von der Verzweiflung, von der Ausweglosigkeit, und der zu Gott schreit: Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich sinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke, dass ich errettet werde von denen, die mich hassen, und aus den tiefen Wassern, dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. Und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, denn mir ist Angst, erhöre mich eilends. Jesus Christus, wir kommen heute zu dir mit all dem, was schwer auf unserem Herzen liegt. Es ist so viel Not, so viel Ausweglosigkeit, so viel Schuld, so viel Todesmacht, so viel Erschrecken. Und wir finden keinen Frieden nur in dir. Du bist den Weg ins Leiden gegangen. Du hast all das ausgekostet. Die ganze Verzweiflung und die Ausweglosigkeit, damit wir Frieden finden. Herr, jetzt bitten wir das heute, dass alle hier und auch die über die technische Verbindung mit uns verbunden sind, dich finden, den Frieden in dir und die Erlösung und das Heil und die Freude und das Leben, das du gibst. Wir wollen in der Stille weiterbeten. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Danke, Herr. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht in der Offenbarung im ersten Kapitel. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wort des lebendigen Gottes. Nun singen wir gemeinsam mit dem Musikteam von Voices for Jesus das Lied Hosanna und danach verabschieden wir die Kinder in die Kinderkirche und Minikirche und wir wünschen euch Gottes Segen für euren Gottesdienst. Thank you.
Vaterhaus. Kinder, kommt rein, ja, die Tür steht bald auf. Kommt rein, willkommen.
Wir haben unseren Predigttext aus dem hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 1 bis 8. So redete Jesus. Stopp, steht ja gar nicht da. Was? Muss ich noch lesen. Vers davor. Da sagt Jesus, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Jesus sprach über die unheimliche Finsternis, die in dieser Welt ist. Im letzten Weg der Passion. Und dann sagt Jesus diesen großen Satz, in der Welt habt ihr Angst. Habt ihr Angst? Und wie? Die Angst liegt über unserer Welt. Nicht bloß die Kriegsangst. Nicht bloß die Angst um die Wirtschaft, um den Euro. Nicht bloß die Angst vor dem Tod und vor der Krankheit und dem Virus und was alles gibt. Die Angst, wie ich mein Leben bewältigen kann. Wie treffend hat das Jesus herausgestellt, in dieser Welt habt ihr Angst. Die Angst kann man nicht steuern. Licht können Sie ausknipsen am Schalter. Angst können Sie nicht aussteuern. Das überfällt Sie. Adrenalin ist in Ihrem Körper und dann schlägt das Herz und dann geht der Atem stoßweise. Angst ist das Erste, was die Babys haben, nachdem sie geboren sind. Und Angst ist das Letzte, die Furcht des letzten Augenblicks im Sterben. Und Angst umschließt das ganze Leben. Und Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Angst. Aber, tolles aber, seid mutig, getrost, fröhlich, zuversichtlich. Ich habe die Welt überwunden. Und das ist heute so wichtig an diesem Palmsonntag, dass wir auf Jesus blicken, im Glauben. Und begreifen, was er uns schenken will. Ich kann es nur im Glauben erkennen. Ganz wichtig. Sehr erhöht wird, groß gemacht wird, herausgestellt wird. Ich habe diese Welt besiegt und die Welt hat verloren. Und Jesus ist der Sieger. Und die Welt vergeht mit allem, was sie bewegt, was groß ist. Mit allem, was sie an Lust uns bringt und Freude, an allem, was sie erquisse, vergeht, das ist ganz sicher. Aber Jesus bleibt. Und so redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn. Mach ihn ganz wunderbar groß, schön. So wie es nichts gibt sonst in der Welt, damit der Sohn dich verherrliche, denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, und das Werk vollende, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen gegeben, geoffenbart, dass du mir, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen Sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. In diesen Tagen sagte eine treue, bekannte, liebe Mitchristin, mit der wir sehr viel zusammen sind, sie will uns nicht mehr besuchen. Ich sage, warum nicht mehr? Haben wir was Böses, Dummes gemacht? Haben wir sie verletzt? Sagt sie, nein, ich habe Angst, ihr steckt uns an. Ich sage, wie? Sie sind doch geboostert und geimpft. Und dann sagt die Frau, aber ich habe Angst. Und Sie wissen, bei Angst kann man gar nichts sagen. Ich habe dann gefragt, gucken Sie jeden Tag die Nachrichten an? Ja, sagt, lassen Sie doch den Knopf aus. Das hält ja kein Mensch aus. 10 Minuten Intensivstation, jetzt zum 100.000. Mal die nackten Körper rumgedreht und dann die Bilder aus dem Krieg. Die Leichen in den Plastiksäcken, das muss ich Sie doch nicht antun. Dann sagt die Frau, aber ich muss doch informiert sein. Nein, das müssen Sie nimmer. Das wissen Sie inzwischen, dass es unendlich viel Leid gibt. Und nicht nur da, in den Intensivstationen und in den Bürgerkriegsgebieten. Gucken Sie mal unter die Dächer von Hülden. Wie viel Krankheitsnot, seufzender Schmerzen, in der Trauer, in der Einsamkeit, wo Kinder weinen, wo junge Leute verzweifelt sind und mit dem Gedanken spielen, sich das Leben zu nehmen, wo Menschen, fleißige Leute, ihre ganze Geschäftsgrundlage verloren haben, ohne ihre Schuld, pleite sind. Was in dieser Welt an Elend gibt, an Verzweiflung. Jesus hat genau hingesehen, sein ganzes Leben war Mitleiden mit den Menschen. Wir können das ja nur ganz begrenzt, wir verschaffen das gar nicht mit unserer Natur. Aber Jesus hat genau hingesehen. Er sah die Menschen in ihrer Krankheitsnot, die Aussätzigen. Er sah die Kinder, die zerbrochenen Ehen. Er sah das ganze Elend dieser Welt. Er sah auch hinter die äußere Fassade, die gequälten Gewissen, das ist ja ganz furchtbar. Wenn die alten Dinge einem durch den Kopf gehen, es geht ja bis ins hohe Alter, dass einen die Sünden der Jugend noch mal anklagen. Und das ist so furchtbar, wie in dieser Welt Gewalt und Böses und der Fürst dieser Welt die Macht hat. Jesus hat das alles gesehen, hat genau hingeschaut und jetzt heißt, nachdem er das den Jüngern noch einmal gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, dass der Normalzustand irdischen Lebens, nicht nur bei den Bürgern, auch bei den Regierenden, im Kreml und in Washington und in Westminster 10 und überall, in den Verwaltungen und in den Kommunen, Angst. Und man kann das alles nicht bewältigen mit seiner Kraft, man macht so große Sprüche, wir schaffen das von wegen. Yes, wir können nichts, kriegen wir hin. Zerrinnt uns unter die Händen. Und da steht was Großes von Jesus da. Er hob seine Augen auf. Können Sie das auch? Blicken Sie nicht dauernd auf die schrecklichen Ereignisse dieser Welt. Das müssen Sie einmal wissen. Auch auf die Todesmacht. Wir halten das ja gar nicht aus. Jesus hob seine Augen auf. Das Schlimme ist ja, dass wir so wenig von der Herrlichkeit Gottes sehen. Wir sind ja alles Menschen von diesen Augen. Mit diesen Augen sehen wir nur all das, was uns Angst macht und was uns erschreckt. Darum ist so wichtig, dass wir die Augen des Glaubens haben. Was ist denn das? Ja, es gibt eine Wirklichkeit, die man nicht mit den Augen sehen kann. Es gibt die Nähe Gottes. Der Herr ist in der Welt. Da hat in diesen Tagen Dr. Friedemann Lux aus Nürtingen so ein kleines Büchlein geschrieben über Paul-Gerhardt-Lieder. Grandios. Wo es einfach entlang geht an den Paul-Gerhardt-Liedern. Schöne Lied, die güldene Sonne. Und dann heißt alles vergeht. Furchtbar, alles vergeht. Die Freude, Familie, alles, mein Leben mit allem genießen, alles vergeht. Und dann Gott aber steht. Sie können ja an diesen Liedern des Gesangbuchs diesen ewigen Trost auf einmal erkennen. Das sind die Augen des Glaubens. Ja, und wenn mein Leben zerrinnt und wenn alles dahinfällt und man mich in die Grube tut, in den Sumpf und die Erde schließt, aber Gott bleibt und sein Heil bleibt fest und das kann nicht zerstört werden. Jesus hob seine Augen auf und betet zum Vater. Das kann nur der lebendige Gott machen, dass Sie diesen Blick des Glaubens haben. Das können Sie nicht durch Ihre Intelligenz, das können Sie nicht durch Ihr wissenschaftliches Grübeln. Das kann Ihnen nur Gott schenken, Da stehen sie an Gräbern und singen auf einmal Osterlieder. Jesus lebt, mit ihm auch ich tot. Wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Und das können sie, wenn sie in die Röhre geschoben werden und die Diagnose des Arztes kommt, die sie niederschmettert. Aber mein Leben liegt in Gottes Hand, nicht in Menschenhand. Und ich habe einen Ruf, einen ganz großen Ruf zur Ewigkeit. Jesus hob seine Augen auf. Das ist so groß in unseren Liedern, bis das immer heißt, unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, wenn nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht berührt. Herr, du musst uns ein Licht aufstecken, ein Gotteslicht. Das haben sie im Konfirmandenunterricht gelernt und ich finde es schade, dass es heute die Konfirmanden nicht mehr lernen. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft mit meinem Krebs Gott und meinen Herrn erkennen kann, sondern der Heilige Geist hat mich mit seinen Gaben erleuchtet, mir ein Licht aufgesteckt. Das macht der Geist Gottes durch sein Wort. Und dieses Wort Gottes erleuchtet mich. Das hat schon Luther erkannt. Ich brauche dieses Licht. Im Pietismus in den Anstalten in Halle, müssen Sie ja mal besuchen, wenn Sie nach Halle kommen. Großartig, sind alle wieder wunderbar aufgebaut. Diese Riesenschulen und dieses Tolle, was August Hermann Franke damals wagte, als ein Mann des Glaubens. Und da hat er einen Arzt gehabt, aber der starb schon ganz jung und dann ist sein Bruder in die Lücke getreten, Christian Friedrich Richter. Und der war eigentlich Augenarzt, hat eine Augensalbe entwickelt, die in ganz Deutschland ja darüber hinaus verkauft wurde. Der hat den schönen Vers gedichtet, Jesus, gib gesunde Augen, die was taugen, rühre unsere Herzen an. Denn das ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht sehen kann. Über die Schrecken dieser Welt werden sie nie Klarheit bekommen. Die bleiben, solange die Erde besteht. Und das hat Jesus auch angekündigt. Krieg und Kriegsgeschrei, Hunger, Einsamkeit, Verfolgung, Zerspaltung der Menschen, Unverständnis, böse Worte. Aber sie dürfen sich freuen an dem großen Blick, den sie haben. Vater, ich habe dich verherrlicht, sagt Jesus. Ich habe dich groß gemacht, den lebendigen Gott. Das ist in dieser Welt das Wichtigste, was Sie tun können. Machen Sie das Ihren Enkeln wichtig. Sonst können Sie in dieser Welt nicht bestehen. Es gibt einen lebendigen Gott, alles vergeht, aber Gott steht ohne alles Wanken. Seine Gedanken, die stehen fest. Sein Heil und Gnaden, die nehmen nicht Schaden. Das ist das Verlässlichste, was es gibt in dieser Welt. Alles andere vergeht. Wie der Euro steht nicht lang und die Rente ist auch nicht sicher, wie der Blüm meinte. Nein, alles vergeht, aber Gott aber steht. Und ich kann mich in ihm bergen und dann bietet Jesus, Herr, jetzt mach du mich groß. Jesus ist den Weg der Erniedrigung gegangen, er kommt vom Vater, er hat die Welt geschaffen. Herr aller Herren, König aller Könige und hat gewusst, es gibt nur einen Weg der Welterlösung, dass ich dieses ganze Leiden dieser Welt durchleite und durchkoste und auf mich nehme und überwinde und siege. Das hat Jesus getan auf seinem Kreuzesweg bis zum Höhepunkt. Und deshalb sagt Jesus jetzt, gerade in dem Augenblick, vielleicht war es dort, bevor Sie nach Gethsemane in den Ölberggarten dort gegangen sind, jetzt hat die Stunde geschlagen, jetzt Vater, musst du mich groß machen, dass alle Menschen das wissen. Es gibt kein Heil in dieser Welt ohne Jesus. Jesus ist der Allerunentbehrlichste. Jesus ist der Welterlöser, der Einzige. Niemand führt sonst zu Gott, kein Buddha, kein Allah, sondern Jesus ist der Welterlöser. Vater im Himmel, du musst den Menschen dieses Licht aufstecken, dass sie es erkennen können und dass sie es begreifen können. Verherrliche du mich, so wie ich einst bei dir diese Herrlichkeit hatte, diese verklärte Vollendung, nicht geprägt, wie schon in der Krippe, vom Schmutz dieser Welt. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen einen Wohlgefallen. Es gibt ja in dieser Welt so viele Kreuze. Viele Kreuze. Und viele Kreuze haben Sie zu tragen. Sie können lang davon reden, aber es gibt nur ein Kreuz, von dem wir reden, das wir auf unsere Gräber setzen. Und das ist das heilbringende Kreuz von Jesus. Jesus verherrlicht wird als der Weltenerlöser, als der Retter. In dieser Welt, heute ist es ja ganz stark, ein großer Ministerpräsident unserer Länder hat ja vor Jahren noch gefordert, in jedes Schulzimmer und jeden Gerichtssaal soll ein Kreuz aufgehängt werden. Inzwischen denkt er auch nicht mehr dran. Uns liegt auch nicht am Symbol, uns liegt es daran, dass Menschen begreifen, was das Kreuz an Sieg bringt für Jesus. Und einer der berühmtesten Bergsteiger, der jetzt im Alter lebt, hat ja gesagt, er will auf alle Berge steigen, das Kreuz runterholen, weil es ihn ärgert. Ja, das Kreuz ist ein Ärgernis. Und der Fernsehfahrer Fliege ist auch in den Nachgestimmt, jawohl, auch das Kreuz muss weg. Und der Heinrich Heine, der Spötter aller Zeiten, hat gesagt, wie kann man einen Galgen als Anbetungssymbol haben? Die Welt sagt, Torheit ist das, das Kreuz verstehe ich nicht. Aber denen, die gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und es ist die Quelle des Lebens. Und deshalb muss uns Jesus die Augen öffnen. Vater im Himmel, öffne uns die Augen, dass wir deine Herrlichkeit sehen. Und da quillt das Leben. Ach, was hungern die jungen Leute nach Leben. Ja, so schön, wenn die jungen Leute 14, 15 sind und dann den Eltern sagen, ich möchte doch das Leben auskosten. Und wir müssen sagen, alles, was an dieser Welt kostet, wird zum Todestrunk und wird zur Bitterkeit. Da sind so viele, die über die Stränge schlagen, sagen, ich möchte mal richtig leben, im Genuss und im Saus und Braus, und das ist ein Todestrunk. Aber wer Jesus erkennt, der kommt an die Quelle, wo er seinen Durst stillen kann. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Das hat ja Jesus zuerst dieser Frau gesagt am Brunnenrand von Samaria. Eine Frau wie in unseren Tagen, die das Leben auskosten will. Fünf Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Und Jesus sagt, ich gebe lebendiges Wasser. Ich weiß, die Gottlosen spotten. Was meint denn ihr Frommen, was ihr vom Leben habt? Ihr verpasst doch alles. Nein, wir verpassen nichts. Keine Stunde unseres Lebens reut uns mit Jesus. In all den Schwierigkeiten unseres Lebens erleben wir, und es ist eine Quelle, die nie versiegt. Wir müssen immer wieder in diesen dunklen Tagen, wo so viele verzweifeln, wo so viele keinen Mut mehr haben, das immer wieder ihnen zurufen, Jesus ist da. Das ist das größte Zeugnis, das hier in dieser Kirche verkündet, Jesus lebt. Mit ihm auch ich tot, wo sind nun deine Schrecken? Ich kann das nur mit den Augen des Glaubens erfassen und dann aber so tief, dass ich satt werde, erquickt bin, mutig bin, aufstehen kann, neue Energie habe. Der Lebensstrom, der befreit mich und macht mich fröhlich, Gott zu erkennen. Warum denn Gott zu erkennen? Der ist voller Liebe. Wie ein Feuerball, lauter Liebe, wie ein Ofen, sagt Luther mal. Lauter Liebe zu dir. Du kannst das nie in dieser Welt finden. Eine Liebe, die nie aufhört. Und die erfüllt dich. Und Jesus sagt, lass das doch auch von mir noch einmal jetzt in dieser Kreuzigung noch einmal ausstrahlen, die Welt. Aber wir können es gar nicht verstehen. In dem Augenblick, wo die Hölle tobt, wo alle Gemeinheit dieser Welt los ist, wie in dieser Passionsgeschichte, wo die treuesten Freunde Jesus verlassen in dieser Höllenqual, als sogar einer der Delinquenten, der mit am Kreuz hängt, Jesus spottet und höhnt, ausgerechnet, Herr, macht deine Herrlichkeit groß. Ja, dieses Kreuz ist meine Erlösung, meine Rettung, denn Jesus hat meine Schuld getragen. Er hat mich befreit aus den gottlosen Bindungen dieser Welt. Jesus ist der Überwinder und erst am Ostertag wird es sichtbar, was Jesus uns erworben hat. Am Kreuz, indem er all die Schrecken dieser Welt besiegt hat. Die Hölle und ihre Rotten, die krümmen mir kein Haar. Der Sünden kann ich spotten, bleib allzeit ohne Gefahr. Der Tod mit seiner Macht wird nichts bei mir geachtet. Er bleibt ein totes Bild und wäre noch so Bild. Vergesst doch diese herrlichen Lieder nicht, die das Evangelium so komprimiert zusammenfassen. Das ist doch keine Frage der Mode unserer Zeit, sondern das ist der Glaubensinhalt. Und dass wir es immer wieder singen können, das ist im Kreuz von Jesus. Dein Kreuz ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben, in deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben. Jetzt ist die Macht der Finsternis endgültig besiegt. Und wenn sie auch noch so viel Angst mir machen mag, ich darf sie überwinden. Ja, das ist ganz wunderbar, das Überwinden, das Siegen. So wie die Hindernisläufer über die Hindernisse springen. Wie die Reiter das so machen, so elegant. Ich darf drüber springen in der Kraft Gottes. Wir überwinden weit, sagt Paulus in Römer 8, was das auch ein Schrecken in deinem Leben ist. Wir überwinden weit um des Willen, der uns geliebt hat. Jesus führt uns. Natürlich sagen das die Spötter. Wer ist denn dieser Jesus? Die glauben das. Sind so voll erfüllt. Und du darfst das immer weiter sagen, was das für dich bedeutet. Jetzt würde ich gerne erzählen aus Ihrem Leben, wie Sie das zum ersten Mal entdeckt haben, diese Jesusfreude. Hat junge Leute oft diese ganze Jesusfreude. Dort in Enzklösterle, da gibt es eine Familie, die nimmt Knackis auf. Strafgefangene, die oft zweistellige Jahre im Gefängnis waren, aber die das Leben finden wollen. Die waren ein bisschen unsicher, war lange in der straffälligen Arbeit in Heimsheim, aber findet man den Ton, da haben sie gesagt, komm doch schon zum Abendessen. Ach, man hat das ja so viel anderes. Man schämt sich immer und dann sagt, danke, dass du auch zum Abendessen gekommen bist. Und dann saßen die vielen Knackis da und haben erzählt, wie sie Jesus gefunden haben. Und anschließend war noch ein Vortrag im Gemeindezentrum und dann haben sie gesagt, du musst aber das ganz klar sagen, bloß Jesus schafft die Wende. Einer hat mir erzählt, wie viel Wodka er am Tag getrunken hat. Das kann man gar nicht verstehen, dass das ein Mensch aushalten kann. Aber er sagt, nur Jesus macht frei. Er ist am Kreuz für meine tiefe Not gestorben, hat diese Welt überwunden. Ich habe das neue Leben mit Jesus begonnen. Und dann noch kurz vor dem Vortrag haben wir mal gesagt, aber geil, du redest ganz klar, nur Jesus, nicht meine eigene Anstrengung schafft das. Und Jesus, er ist das Licht, die Auferstehung, er ist das Leben. Und das Leben kann man empfangen. Und das ist so wunderbar, wenn man das auch kriegt. Es ist interessant, dass diese großen, kräftigen Lieder des Glaubens im 30-jährigen Krieg entstanden sind. Es war die schlimmste Katastrophe, die das deutsche Volk in 2000 Jahren erlebt hat. 30 Kriege in einem zusammengefasst. In 30 Jahren auch noch. Die Historiker unterscheiden noch 30 verschiedene Kriegsfolgen und Handlungen. Und dann die große Freude. Jesus ist da. Alles Jesuslieder. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nur nichts weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. Obwohl da lauter Kindergräber waren. Obwohl die Pest wütete. Das war noch was anderes als Corona. Und dann sind sie hinter den Pesttoten reingelaufen, auch wenn sie allein waren. Dann haben sie den Sterbenden noch durchs Fenster zugerufen, die Herrlichen waren. Jesus ist da und er trägt dich zur Herrlichkeit. Wissen Sie, dass man mit Jesus überwinden kann und dass dieses Leben unaussprechlich ist. Er gibt das ewige Leben, das beginnt schon heute, nicht erst im Himmel. Das ewige Leben fängt heute schon an, mitten in deinen Berufssorgen, deinen Ängsten, in deinen Nöten und in deinem Scheitern und mitten in deinem Versagen und in deiner Schuld lässt Jesus dieses ewige Leben anfangen bei dir, dass du es erfahrst und dass du es hast und dort geborgen bist. Jesus sagt, du hast mir Macht gegeben über alles Fleisch. Das ist wunderbar. Unser Fleisch ist ja so schwach. Unser Fleisch kann gar nicht viel. Unser Fleisch ist ja so verführbar durch simple Dinge. Aber Jesus hat Macht auch über unser Fleisch. Und unser Fleisch kann erfüllt werden von der Gegenwart von Jesus. Ihr Kranken, hört ihr das? Dass es euch gilt, dass Jesus Macht hat. Auch über alles Fleisch. Dass er das ewige Leben gebe. Erfülltes Leben. Und wenn ich als uralt Mensch heute hier auf der Kanzel stehe, war ja als Kind immer vor diesem Bild gesessen in der alten Kirche, was habe ich hier für Liebe empfangen, hier in Hülben. Aber dass das so die alten Menschen, wenn der Körper zerfällt, erfahren in einer Tiefe und ihr jungen Leute sitzt da hin und hört den Alten zu. So ein sprühendes Leben habt ihr nie. Nie in der Welt, was euch die Alten geben können, die so viel mit Jesus erlebt haben, in den schrecklichen Abgründen dieser Welt. Und dieses Leben ist wie der Quelltrunk und man trinkt und der Strom wird immer breiter, bis er einmündet in die Herrlichkeit. Das ist das Große. Ich darf es auch Ihnen nochmal sagen, die größte Vollendung ist Ihres Lebens ist, wenn Sie heimgehen dürfen zum Herrn. Ich muss Sie keinen Notarzt rufen, wenn ich jetzt umkippe oder sonst was ist und sagen, den muss man beatmen, nichts. Danken Sie Gott. Das ist das Herrlichste, dass wir dieses Ziel haben. Nicht der Tod. Wir reden nicht vom Tod, wir reden vom Leben. Und das beginnt mit dem Kreuz von Jesus, der es uns bringt. Der ist der Befreier und der Retter unseres Lebens, der uns das schenkt. Ich habe das in der Mission immer wieder erlebt und Sie müssen immer wieder die Missionare befragen. Ich habe große Freude gehabt, Buddhisten oder chinesische Sozialisten fragen oder Moslems, warum bist du Christ geworden? Alle haben gesagt, nicht die Lieder waren es, nicht der Charakter der Christen und nicht ihre Gottesdienste, was war es? Als wir zum ersten Mal von Jesus hörten. Da ist etwas aufgeleuchtet. Wisst ihr, dass er dieses Jesus-Zeugnis schuldet? Das schlicht einem Nachbarn erzählt. Euer türkischer Nachbar hat keine Ahnung, aber er hört hin und sagt, ich bin kein guter Mensch, aber Jesus hat mein Leben reich gemacht. Er hat mir das Leben gegeben. Und ich bereue keine Stunde mit ihm. Das ist herrlich. Hast du es gefunden? Hast du es ergriffen? Jetzt sagt Jesus noch was Zweites, ich habe dein Werk vollendet. Es ist ja in unserer Welt so, dass viele Werke begonnen werden. Große Pläne der Welterneuerung, der Transformation, das ist heute wieder modern, wir wollen die Welt erneuern. Seitdem es Menschen gibt, wollen die Menschen die Übel dieser Welt überwinden in großen Plänen. Die Babylonier, die Römer, die Griechen, Alexander der Große, bis Stalin, Napoleon, Hitler, alle hatten große Pläne. Heute Europa, wir bauen Europa. Wissen Sie, dass alle großen Pläne der Menschen scheitern? Und wenn Sie noch so laut schreien, yes, we can, auch Obama hat es nicht geschafft. Und wir schaffen es auch nicht. Es steht gar nicht da, dass Jesus diese Welt reformiert. Sondern es steht da, dass er das Werk vollendet. Was war denn sein Werk? Und das ist das größte Werk der Weltversöhnung mit Gott. Dass Menschen mit Gott wieder Frieden haben. Und das ist die ganze Not dieser Welt. Sie haben hohe Intelligenz. Sie schaffen das Internet und alle technischen Möglichkeiten, die größten wissenschaftlichen Institutionen, aber eins fehlt, versöhnt mit Gott. Dass das Werk, das Jesus in diese Erde geführt hat, zur Erlösung, zur Versöhnung, jetzt ist interessant, dass die meisten Menschen ja sagen, ich brauche das nicht. Es ist ja ganz erschütternd, dass es schon Christen gibt. Für mich hat Jesus nicht sterben müssen, weil sie blind sind. Sie sind blind. Die Realität ihres Lebens. Ihre Nachbarn sehen es, ihre Familienmitglieder sehen es, wie ihr Leben voll Schuld und Not ist. Und sie gar nicht vor Gott treten können. Und darum ist es so herrlich, die Weltversöhnung. Das Kreuz ist die Versöhnung. Jetzt sagen Sie, ja, muss da Blut fließen? Ja. Sondern in den Opfern des Alten Testaments ist Blut geflossen. Das arme Passa-Lämmchen, die Kinder sagen bei Passa-Fest rum, das arme Lämmchen, warum hat er sterben müssen? Damit Gott uns vergeben kann, damit der Todesengel an unserem Haus vorübergeht. Damit wir versöhnt sind mit Gott. Und Jesus ist das Opfer für unsere Sünden. Das ist so wunderbar, dass das hier in diesem Kreuz sichtbar wird. Und Jesus auch noch am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen, das ist die größte Not, dass auf deinem Leben der Fluch Gottes liegt und der Zorn Gottes, das spürst du doch. Wenn du nicht die Vergebung der Sünden hast, bist du sicher, dass du Vergebung hast? Du kannst das nicht durch dein gutes Tun ausgleichen, das kann nur durch Gottes Gnade sein. Das ist wunderbar, die Gnade, unverdiente Gnade. Alle können nur dadurch mit Gott versöhnt werden. Ich habe das Werk vollendet, so sagt Jesus hier, das Werk vollendet. Ich habe deinen Namen, das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Dieses schwere Leiden, das Opfer für die Sünden der Welt. Und jetzt ist ganz wunderbar. Es kommt ja oft in uns immer wieder hoch, was wir in unserem Leben an bösen Dingen gemacht haben. Darum schlafen wir auch oft so schlecht. Und im Alter wird es noch schlimmer, weil die Erinnerung uns immer wieder an die Versäumnisse unseres Lebens hinführt. fliege nicht mehr dorthin. Es ist versenkt, wo du es bei Jesus bekannt hast. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Das will Jesus jetzt machen durch sein Sterben am Kreuz, damit wir Frieden hätten. Und wenn der Teufel ihnen die Erinnerung wieder wacht, sagt, weg, ich habe es versenkt in des Meerestiefe. Jesus hat mich frei gemacht und ich bin versöhnt mit Gott. Steht in einem Paulusbrief an die Epheser so schön drin. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung unserer Sünden. Der Schlüssel zum Erkennen der Erlösung und Befreiung, das kriegt man erst, wenn man diese belastenden Dinge wegwirft. Wer ohne Vergebung stirbt, ist in einer furchtbaren Lage. Sie wissen, das ist das Herrlichste, was wir einander sagen, vergeben und vergessen. Wir haben es ja leider nur beim Abendmahl, aber ich fand das so herrlich in der Gemeinde und ich weiß immer noch, bei ganz vielen sind Tränen runtergelaufen. Aber ich darf es Ihnen sagen, jetzt, heute will Jesus Ihnen alle Ihre Schuld vergeben, alle. Macht sie rein, porentief rein. Jetzt, wo Sie Ihre Sünde bekennen, ja Herr, und du bist das Opferlamm für meine Sünden. Das ist so wunderbar befreiend, ich darf ihm gehören und ich bin in die Freiheit geführt. Und nun deshalb seid mutig, seid getrost, jetzt beginnt was total Neues. Es hat mich immer auch beeindruckt in der Mission. Bei den Indianervölkern, wir haben ja den lieben Bruder hier aus Peru, wie das auf einmal ist, die Völker, die sterbend sind, in den Religionen der Welt ist ja die Angst so verbreitet, auch die Angst vor den bösen Geistern, vor der schwarzen Magie. Die Religionen dieser Welt sind unheimlich mit ihrem dunklen Aberglauben. Das Evangelium ist eine befreiende Botschaft. Und das ist so wunderbar, dass dort bei den Indianern oder in Borneo, bei den Lungbawan, wo die da sind, diese Völker, wie auf einmal wieder Mut herrscht. Vorher waren sie nur noch im Alkohol drin und dann haben sie, das Leben ist erschienen, wo man Schuld weglegt und Christus erkennt, der uns versöhnt mit Gott und mit Gott etwas Neues. Und dann haben die Leute gesagt, guck doch unsere Äcker an. Da war früher was Wildnis. Wir haben mit der Freude, das Leben zu gestalten. Die Familie wird neu. In Südamerika hat der Macho, das ist ja der große Ehebrecher und Säufer, der bekehrt sich und wird ein Familienvater. Da wird das Leben auf einmal sichtbar durch die Versöhnung mit Gott, weil die Lebenskräfte des Evangeliums wirken. Kennst du die Lebenskräfte des Evangeliums in deinen verwickelten Nöten deines Lebens? Er will alles neu machen, alles neu ordnen. Und noch das Letzte. Ich habe deinen Namen gegeben und habe ihnen dein Wort gegeben. Dein Wort, was ist denn das? Bei uns ist das Wort ja gar nicht viel. Wir babbeln und schwätzen in den Verträgen, wenn Sie im Kaufhaus was unterzeichnen, heißt mündliche Absprachen gelten nichts. Was ist dein Wort schon? Das gilt nichts. Bei Gott ist das ganz anders. Sein Wort gilt ewig. Und sein Wort hat Kraft. Er sprach und es geschah und es rollten die Planeten, die Schöpfung durch sein Wort geschaffene Energie. Und Jesus Christus ist das Wort, das am Anfang bei Gott war, und dieses Wort, in dem alle Verheißungen Gottes gebündelt sind. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gebündelt, in Kraft gesetzt. Dieses herrliche Wort, das wir in der Bibel haben, diese herrlichen Verheißungen Gottes, streichen Sie sich immer mit einem Farbstift groß an, damit Sie es haben, wenn Ihre Seele verzagt ist. Dein Wort gilt. Was ist das bloß in der Christenheit, dass sie das Wort Gottes anpassen will an die Mode der Zeit und dann noch an den modernen Menschen, ausgerechnet an denen, an den gottlosen modernen Menschen? Das Wort Gottes bleibt, ist interessant. Zu allen Generationen haben das Wort Gottes verändern wollen, nach menschlichen Denken und Vermutungen. Und das Wort Gottes bleibt. Bleibt. In allen Ländern und allen Schwarz, das Wort genauso, wie es damals in der ersten Christenheit zusammengefasst wurde. Und dieses Wort gilt und ist voll Kraft und dieses Wort wirkt. War gestern Abend noch so schön, ich konnte mit Konrad Eisler telefonieren und dann erzählte er von seinen Kindern und Enkeln und die gehen in einen Bibelkreis. Wisst ihr, das ist ein Bibelkreis für junge Leute, wo man ganz schlicht auf das Wort der Bibel hört, das tollste Mittel zur Gemeindeerneuerung sind. Und wenn Sie Millionen und Abermillionen in eine neue Werbung stecken, in ein neues Outfit, die Kraft des Wortes Gottes, wo Christus, warum ist denn das? Das Wort Gottes ist ein Samenkorn. Wie? Das geht auf, das schafft, das gibt es ja sonst überhaupt nicht. Das ist, weil das Wort Gottes vom Heiligen Geist erfüllt wird. Und das, was Jesus vom Wort Gottes sagt, ist der Geist Gottes, der wirkt. Da ist er seit neugeboren, aus Wasser und Geist, ja, beim Nikodemus, dann heißt es im 1. Petrus, neugeboren aus dem Samen des Wortes Gottes. Wo das Wort Gottes gelesen wird, da kommt man zum Glauben, da werden die Augen geöffnet, da zeigt der Geist Gottes uns die Herrlichkeit von Jesus. Ist nicht erschütternd. Haben Sie einen Bibelkreis? Lesen Sie am Morgen des Tages das Wort, das Bibelwort. Sie müssen auf einmal merken, was das Ihnen an Frieden gibt, bevor Sie hineinstürzen in die ganzen Termine, bevor Sie Ihr E-Mail-Konto aufmachen und gucken, was in der Zeitung passiert und was in Nachrichten passiert. Sie wieder sehen, was ist, der Herr ist da. Und dieses neuschaffende Wort Gottes, das kommt und das uns sagt, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Brauchen Sie mehr? Es ist ja immer so, wir haben Angst und 98% der Ängste erfüllen sich nicht, weil es dann doch ganz anders geht. Die Ängste betrügen uns ja, aber das hilft uns nicht. Und wissen Sie, dass auch wenn Sie Angst haben, Sie auf Jesus blicken. Und das ist die größte Erhöhung von Jesus, die Verherrlichung, dass wir auf ihn blicken können und das Leben entdecken, mitten in den Ängsten dieser Welt. Und das ist so groß wieder, wenn wir es dann singen können. In all den Liedern, wie er uns das Leben schenkt, sagt Jesus, Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der ist schon vom Tod zum Leben hinübergegangen. Der hat schon die Todesschwelle überschritten. Der kommt nicht mal mehr ins Gericht Gottes. Er hat Frieden mit Gott. Und deshalb sagte ich vorhin, der Augenblick, wenn der Herr Sie heimholt, ist der größte Augenblick, wenn Sie Jesus dann sehen dürfen, den König in seiner Schöne. Und dürfen Sie freuen, unser schwäbischer Liederdichter Philipp Friedrich Hiller hat ja uns so viele wunderbare Lieder geschenkt. Und Sie wissen, dass meine Frau und ich ja, wir sind so gefüllt immer wieder und sagen, das müsst ihr Jungen auswendig lernen. Da habt ihr einen großen Schatz. Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig. Alles liegt ihm Gott zu Fuß. Die Dinge, über die wir heute sprechen, die vergehen doch alle im Nu. Und dann hört, das Leben ist erschienen. Das Leben. Er, der so schwer geschlagen war, weil er nicht mehr reden konnte. Aber er hat es dann mit seinem Wort geschrieben, dieser Hiller. Hört, das Leben ist erschienen. Und ein ewiges Versöhnen kommt in Jesus uns zu gut. Ihr braucht Jesus, den Heiland. Er muss in euer Leben hinein. Er will euch seinen Frieden geben. Amen. Und nun wollen wir singen ein Lied von Christian Gregor, der gehörte zur Brüdergemeine in Herrnhut. Er hat ein sehr schweres Leben gehabt, einen Verlust der Eltern, schon ganz früh die Mutter verloren. Und das brach alles wieder auf, als eine Tochter starb. Und er ist in sehr schwere Schwermut gefallen. Das ist das tiefste an Leiden, was man haben kann, wo sie nicht mehr erreicht werden, wie vorhin in dem Psalm, wo sie im Schlamm versinken. Er hat nichts mehr essen können, ein halbes Jahr, er war der Sangesmeister, hat die Lieder der Herrnhuter Brüdergemeinde singbar gemacht. Zinzendorf hat ja ohne Bleistift gedichtet, die waren oft holprige Verse. Und Christian Gregor hat die Verse dann so schön gemacht. Aber er singt das als ein Bekenntnis. Ach, mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte. Wir singen die vier Verse.
Thank you.
Wir wollen beten. Du, unser Heiland, du Gottessohn, Welterlöser, wir danken dir für das, was du durch dein Leiden und Sterben für uns vollbracht hast, eine ewige Erlösung. Und dass wir als sterbliche Todeskandidaten diese große Hoffnung haben. Herr, wir haben so viel schon gehört und haben es immer wieder auf die Seite gelegt, gleichmütig. Erschüttere unsere Gleichgültigkeit und erwecke uns immer wieder, dass wir von diesem Brunnen trinken, das erquickt, das Leben gibt. Wir bringen dir auch die Nöte in unseren Familien, Streit und Zwietracht, auch zwischen den Generationen, ganz besonders in diesen Tagen, wo so viel Verständnis füreinander nicht mehr vorkommt, wo so viel Widereinander ist. Herr, gib uns deinen Frieden auch in der Gemeinde, aber dass wir das allen ganz schlicht bezeugen können, dass du das Leben gibst, für das sich wirklich lohnt. Das Einzige, was sich lohnt, wirklich lohnt. Und geh du mit uns, wenn wir das anderen bezeugen, besonders auch der jungen Generation. Segne auch alle, die dir gehören, auch in ihrem Dienst, in den Gruppen und Kreisen, in der Gemeinschaftsstunde, in den Besuchsdiensten und überall, auch in den Gräbern, in den Krankenstuben. Da musst du es wirken, dass Menschen durchblicken im Glauben und dich erkennen, dass du der Heiland der Welt bist, die große Hoffnung des Lebens. Wir danken dir, was du uns geschenkt hast, auch durch die Generationen hindurch, aber lass es nicht abreißen. Erbarme dich der großen Gottlosigkeit in unserem Volk, der Sinnlosigkeit, die das Leben so vieler zeichnet. Wir bitten dich ganz besonders, dass wir das auch weitertragen können, indem wir einfach dein Wort ehren und achten. Und dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. Du bist das sichtbare Wort Gottes, das Frieden gibt in allen Wirrungen dieser Welt. Und so wollen wir alles, was uns bewegt, auch der große Unfrieden unserer Welt, die Ängste unserer Mitmenschen, auch die großen Nöte durch die Krankheiten, wo 750 Millionen Viren sind, 750.000 Viren in dieser Welt und auch viele andere Krankheiten. Du kennst all die Krankheiten und du bist der Heiland unseres Leibes, aber auch unserer Seele. Und dass wir durch dich getrost und fröhlich werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Musikteam.
Wir wollen gemeinsam singen, Gott und König. Thank you.
Jetzt steht der Josias Jäger hier neben mir. Er kommt gerade zurück von der Bibelschule und steht kurz vor seinem Missionseinsatz und da würde er gerne was davon erzählen.
Genau, also wie vielleicht der eine oder andere schon weiß, war ich ja für sechs Monate jetzt auf der Bibelschule auf Schloss Klaus in Österreich. Ja, ich wollte einfach nach dem Abi mal etwas studieren oder arbeiten, sondern bin auf Bibelschule gegangen und es war eigentlich voll die coole und auch prägsame Zeit, weil man konnte viel Neues eigentlich auch über die Bibel wissen und auch voll die Gemeinschaft. Und genau jetzt gibt's nach den 6 Monaten gibt es nochmal ein Praxissemester. Das geht nochmal 3 Monate. Aber darauf gehe ich nachher kurz noch ein, weil ich möchte Ihnen einfach jetzt kurz nur also meine Highlights erzählen, was ich dort erlebt habe. Eigentlich gibt es viele Highlights, aber das ist eigentlich ein Erlebnis, wo mich bis jetzt eigentlich nur immer noch bewegt. Genau, also einer von meinen Mitschülern, der ist extra aus Brasilien angereist, um dort auf Schloss Klaus die Bibelschule zu machen. Und im zweiten Semester hat er dann die Nachricht bekommen, dass sein Vater Corona hat. Und jetzt eigentlich normal, weil Gefühl hat es ja jetzt auch jeder. Aber dann kam eigentlich mit jeder Nachricht eine weitere Hiobsbotschaft. Weil es war so, sein Vater hat immer schlechte Luft bekommen und die Lungen haben auch angefangen zu versagen. Und das Herz wurde immer schwächer. Es ging so weit, dass die Ärzte gesagt haben, okay, man muss ihn jetzt ins künstliche Koma verlegen. Und das war natürlich ein Schock. Man ist kilometerweit entfernt, sein Vater liegt im künstlichen Koma, man weiß nicht, ob er, ja, wie es denn da weitergeht. Und dann aber hat sich sein Zustand weiter verschlechtert, hat immer schlechter Luft bekommen, auch im künstlichen Koma. Und dann haben angefangen, die Niere zu versagen. Und wenn Niere anfangen zu versagen, das ist quasi das Anfang vom Ende. Und man hat die Ärztin gesagt, in den nächsten paar Tagen wird er eigentlich sterben. Und sie hat gesagt, die Familie sollte sich jetzt verabschieden von ihm. Und es bräuchte wirklich jetzt nur Wunder. Und das war natürlich eine schreckliche Situation. Und zu wissen, okay, der Vater liegt in Brasilien, wird vielleicht sterben. Und dann die Frage, okay, soll man das Semester jetzt abbrechen oder was soll man denn da machen? Und natürlich haben wir dann am Schluss auch, so wie es in der Bibel steht, ohne Unterlass dafür gebetet, einfach, dass sein Vater wirklich, dass es ihm wieder besser geht in diese Situation. Und ich fand eigentlich auch krass ihn zu sehr, weil er hat in so einer Situation, das fand ich echt krass, gebetet, dass Gottes Wille geschieht, dass er es in der Hand hat, ob sein Vater stirbt oder ob er noch weiterlebt und gesund macht. Und ich staune halt immer auch noch nach dem Gebetskreis, da ist er dann aufgestanden und hat dann einfach auch Lobpreis gemacht, hat einfach Gott gelobt, wie gut denn Gott ist. Und ich glaube, in so einer Situation, in dem Leid, in der Angst, in der Ungewissheit, Gott zu loben, glaubt, ist einfach der übernatürliche Friede, wo nur Gott eigentlich einem schenken kann in so einer schlimmen Situation. Das war die eine Seite, und dann gab es noch die andere Seite vom Vater, weil ihm ging es dann auch mit in Minischritte immer besser, weil der Ärzte dann angefangen das Narkosemittel abzusetzen. Und es ist einfach auch genial von uns zu sehen und mitzuleben, wie es dem Vater immer schrittweise besser geht. Und also ihm ging es dann besser, konnte auch wieder selbstständig atmen, nur die Niere wollte einfach wieder anfangen zu schaffen. Und das ist natürlich schon, die soll dann natürlich schon laufen wieder. Und dann haben wir, das fand ich auch cool eigentlich, für die Niere betet, dass Gott da was wirkt. Und dann, 2 Tage vor Ende der Bibelschule, hat er erzählt, dass sein Vater jetzt immer besser geht und die Niere jetzt wieder anfangen zu arbeiten. Und das hat mir nochmal eigentlich bis jetzt eigentlich eindrücklich gemacht. Gebet hat eine Macht. Gebet ist so wichtig manchmal, auch in so einer ausweglosen Situation, wo man keinen Ausweg sieht, Gebet bewirkt was. Genau, das war eigentlich das Erlebnis, was ich auch nur mitnehme. Genau, jetzt noch kurz zum Praxissemester. Das dritte Semester, wie ich schon sagte, Praxissemester, das findet nicht am Schloss statt, sondern in Rumänien. Also wir sind ein Team aus 12 Leuten aus der Bibelschulzeit, wo jetzt zusammen nach Rumänien gegangen sind. Der Ort, der kann ich schlecht aussprechen, aber der heißt irgendwie Keresztür in der Nähe von Ungarn. Und dort gibt es eine Rumänienhilfe. Da hat das Schloss schon länger Beziehung. Und dort werden wir helfen oder mitarbeiten. Und wie wird die Arbeit dort aussehen? Also wir werden aktuell Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen, Jungscherabende veranstalten unter Roma-Kindern, dann eine Kirchenburg renovieren für Freizeiten und auch mithelfen, eine neu gegründete Werkstatt für beeinträchtigte Jugendliche mithelfen aufzubauen. Also eigentlich recht frühzeitig. Und genau, für mich wird es die erste Erfahrung sein, dort mal auf dem Missionsfeld irgendwie in einem fremden Land einfach auch Gott zu dienen mit den Fähigkeiten, die man hat und das, was man in einem halben Jahr hat, auch praktisch umzusetzen. Und ich hätte auch eine Bitte an Sie, vielleicht können Sie uns als Team in der Zeit einfach auch im Gebet unterstützen, weil, das Gebet ist, glaube ich, wichtig in der Zeit. Genau, und wenn Sie Fragen haben zum Einsatz oder auch so, dann würde Sie mich danach gar noch ansprechen, nach der Kirche. Ich habe auch noch so Flyer von unserem Missionsteam, können Sie auch gerne mitnehmen. Dahinter ist auch der Ort drauf, wo das ist. Und ich habe vorne auch noch auf dem weißen Tisch nur zwei Flyer ausgelegt vom Schloss. Einfach mal das Jahresprogramm, da gibt es verschiedene Freizeiten drin. Und noch ein Flyer von der Bibelschule. Also ich sage immer, wenn man 3 Monate Zeit hat irgendwann, kann ich es nur empfehlen, ein Semester auf dem Schloss loszumachen. Das ist wirklich sehr prägend, genau.
Ja, vielen Dank. Wir freuen uns, dass du uns da ein bisschen teilhaben hast lassen von deinem letzten Halbjahr. Und kann man nur unterstützen, wie der Windig auch schon gesagt hat, das Wort Gottes, die Bibel näher kennenzulernen, eine tolle Möglichkeit in der Bibelschule. Und das Gebet ist wichtig. Hülben haben wir auch erlebt als eine betende Gemeinde, ist ganz toll. Und deswegen würde ich jetzt auch gerne noch für dich beten und für diese Zeit. Sie können auch gerne dazu aufstehen. Na, danke, Herr Jesus, dass du den Josias in die Bibelschule da geschickt hast, auch die Schloss Klaus und auch die Erfahrungen, die er hat machen dürfen, auch die Erfahrung, wie wichtig das Gebet ist und so. Wollen wir dir auch seinen weiteren Lebensweg hinlegen im Gebet und wollen dich bitten jetzt für die nächsten Monate in Rumänien, dass du ihm beistehst, dass du bei ihm bist, ihm hilfst in der Arbeit, auch in der Verkündigung, dass du ihn dort zum Segen setzt und ihn ein Segen sein lässt und ihn auch selbst segnest und ihm begegnest und bei ihm bist. Danke, Herr Jesus, dass wir alles dir geben können und wir bitten dich, dass du ja jetzt bei Josias bist in der nächsten Zeit und dass er gute Erfahrungen macht. Amen.
Ja, vielen Dank, Josias, für deine Berichten. Es hört sich sehr spannend an und alles Gute. Herzlichen Dank an Sie, Herr Schäffbuch, für Ihren Dienst heute bei uns. Zur Stärkung für den Heimweg oder für zu Hause geben wir Ihnen dann gern noch unseren Hülbener Kartoffelkuchen und eine Flasche Wein aus Israel mit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an alle Beteiligten, ans Musikteam von Voices for Jesus und ja, ansonsten auch an die Technik und alle, die mitgewirkt haben an diesem Gottesdienst. Das Opfer letzten Sonntag für unseren Aufzug betrug 319 Euro. Vielen Dank dafür. Das Opfer heute wird für die Finanzierung der Jugendreferentenstelle erbeten. Dann herzliche Einladung zu den Passionsandachten in der kommenden Woche. Sie finden von Montag bis Mittwoch jeweils um 19.30 Uhr in der Christuskirche statt. Am Gründonnerstag findet der Abendmahlsgottesdienst um 19.30 Uhr mit Pfarrer Dr. Jörg Breitschwert auch hier in der Christuskirche statt. Auch herzliche Einladung dazu. Am Karfreitag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst mit Dr. Jörg Breitschwert und dem Posaunenchor. Im Anschluss herzliche Einladung zur Feier des Abendmahls. Die Andachten und Gottesdienste, denen liegt die Tageslesung aus dem Johannesevangelium zugrunde. Also es wird eine fortlaufende Reihe sein. Herzliche Einladung am Ostersonntag zur Auferstehungsfeier in der Aussegnungshalle mit dem Kirchenchor um 7.30 Uhr am Hülbener Friedhof. Und ebenfalls herzliche Einladung zum Ostergottesdienst um 10 Uhr in der Christuskirche mit Pfarrerin Christiane Breitschwert und dem Kirchenchor. Ich bitte Sie, sich zu erheben. Aus unserer Gemeinde ist verstorben Erhard Bayer, wohnhaft in der Eichenstraße, im Alter von 80 Jahren. Die Beerdigung wird im engsten Familienkreis stattfinden. Wir nehmen teil an der Trauer der Angehörigen und befehlen den Verstorbenen in Gottes Hand. Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen nun gemeinsam das Segenslied: Dein Kampf ist unser Sieg.
In der Wirrnis unserer Zeit möchte der Fürst des Lebens dich stark machen. Er segne dich, Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.
bin ich, dass der König kam und mich empfing. War verloren, doch er nahm mich an, oh wie er mich liebt, oh wie er mich liebt. Wen der Sohn ganz weint, oh ist endlich weit. Ich bin Gottes Kind, ja sein Kind. Und ich frei voller Gnade weit, wer mich erlöst. Was Sklave der Sünde, doch Jesus starb.
Durch dich weiß ich, wer ich bin. Du bist für mich, bist mein Bestes. Durch dich weiß ich, wer ich bin.